Als Martin erwachte, roch es nach Kaffee. Ein Kind weinte. Die Turbinen brummten gleichmäßig, eine leichte Vibration ging durch den Flieger. Seine Sitznachbarin hatte sich eine Decke der Fluggesellschaft bis zum Kinn gezogen und schlief. Eine Hand legte sich auf seine Schulter. Der Alte stand im Gang und lächelte ihn an. Von unten sah Martin Härchen aus seiner Nase ragen. »Geht's dir gut?« Martin nickte. »Man muss laufen«, sagte sein Großvater. »Ich hab das gelesen. Man soll laufen, wegen der Thrombose.« Wieder nickte Martin. »Ich hab diese Strümpfe an. Da kommt man sich vor wie eine Dame für gewisse Stunden.« Martin musste lachen. »Du solltest auch aufstehen.« »Werde ich, Opa. Ich muss erst mal wach werden.« »Dann mach das mal und komm mich besuchen. Ich werd noch ganz bräsig da oben.« Als er weiterging, berührte er kurz mit der flachen Hand den Kopf seines Enkels. Martin sah den Fingern nach, die sich von seinem Kopf entfernten, sah den goldenen Ring, die Leerstelle kurz darüber, nach dem Gelenk nur dieser weiße Knubbel Narbengewebe, vor dem er sich als Kind so gefürchtet hatte. Diese Angst, ihm könnten Teile seines eigenen Körpers abfallen, wenn er den halben Finger an der rechten Hand seines Großvaters berührte. »Und ich leg meine Hand auf die Hauswand und, pam, da hatten die Amis mir den Finger abgeschossen.« Und zum Beweis hatte er immer die Hand emporgereckt, mit dem Stummel gewackelt und gelacht. Und der kleine Martin hatte ängstlich den Finger betrachtet, von dem er glaubte, er habe ein Eigenleben. Dass er den Ring nicht einfach am anderen Finger trug oder an der linken Hand, wie eine Auszeichnung, den Ehering ausgerechnet, an diesem Stumpen zu tragen. »Ach, der Finger«, hatte seine Mutter gesagt. »Da habe ich so viele Varianten gehört. Ein Feuergefecht in Frankreich, ein Arbeitsunfall im Lager.« »Und was glaubst du?«, hatte er gefragt. »Dem glaube ich schon lange nichts mehr«, hatte sie geantwortet. Martin schaute auf den Bildschirm in der Rückenlehne vor sich, betrachtete den kleinen weißen Flieger, der eine Linie hinter sich herzog, das Blau des Atlantiks schon fast überquert hatte und jetzt über dem großen Fischmaul des St. Lorenzstroms schwebte. Er sah die Geschwindigkeitsanzeige und rechnete nach. 200 Meter jede Sekunde. 200 Meter weiter weg. 200 Meter mehr nur er und der Alte. Nur er und dieser Kontinent. Nur er und die Geschichten von verlorenen Fingern und dem verlorenen Krieg. Am Flughafen war seine Mutter völlig aufgedreht gewesen. Sie war pausenlos hin und her gelaufen. Sie hatte ihn beiseite genommen und ihm gesagt, er solle gut Acht geben auf seinen Großvater, auf seinen Schlaf, seine Medikamente, seine Ernährung. Und Martin hatte zum Alten geschaut, der ein wenig abseits bei ihren Koffern stand, sehr ruhig. Sein Großvater trug einen Anzug, hatte sich schick gemacht für die Reise. Er sah elegant aus und gerade, sehr gerade. Martin dagegen fand sich krumm, ungepflegt in seiner Jeans und im weiten, ungebügelten Hemd. Klein war das Wort. Er hatte sich klein gefühlt, obwohl er den Alten beinahe um einen Kopf überragte. »Dass er nicht übermütig wird«, hatte Barbara gesagt, und Martin hatte seine Mutter angelächelt und den Kopf geschüttelt. »Wie mit Kindern«, sprach sie mit ihnen. »Mit Martin immer noch und mit dem Alten jetzt erst.« »Das war es, was einen erwartete«, dachte er, »nur dass sie sich nicht traute, es ihrem Vater direkt zu sagen.« Er versuchte, sich Judith vorzustellen, als erwachsene Frau in 40 oder 50 Jahren, die ihm Vorschriften machte, die versuchte, ihm eine Reise mit seinem Enkel zu verbieten. Er schaffte den Sprung nicht, schaffte es in den Kindergarten, in die Grundschule, konnte sich seine Tochter als kleines Mädchen vorstellen, aber weiter reichte seine Fantasie nicht, nicht zu einer Frau, nicht zu einer Mutter. Martin lehnte sich zurück, schloss die Augen. »Nur du und dein uralter Großvater«, dachte er. »Was für eine Dummheit!« Ein gigantischer Doppelstockbus in der Atmosphäre, tausende Kilometer, die schon hinter dir und noch vor dir liegen. »Was willst du denn?« flüsterte er sich selbst ins Ohr. »Du hast es doch so gewollt.«